Willkommen zurück, alle miteinander. Willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge Daily Game, der Podcast. Bei mir dabei sind wie immer unser Chefredakteur, der Markus.
Hallo, servus.
Seine rechte, linke Hand, der Adnan.
Hallo.
Unser lieber Redakteur, der Michi.
Ich sehe euch.
Und mein Name ist Sinan. Und der Michi hat es jetzt quasi auch schon angekündigt. Wir reden heute über die Navi, über Ava, über Avatar, James Cameron und insbesondere jetzt über Avatar 2, weil der jetzt gerade in den Kinos läuft. Also an dieser Stelle gigantische Spoilerwarnung, weil wir werden uns nicht zurückhalten. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, solltet ihr die Folgen definitiv skippen. Von uns gibt es aber auch wen, der noch nicht gesehen hat. Der Michi.
Ja, und auch stolz darauf. Nein, also ich habe mich mit dieser ganzen Thematik so lange auseinandergesetzt, einfach berufstechnisch auch schon, dass ich ihn gar nicht mehr sehen muss, um zu wissen, was passiert und so weiter und so fort. Also die möglichen Spoiler, die wahrscheinlich keine mehr sind für mich, nehme ich gerne in Kauf für eine Podcast-Folge über das Thema des Jahres 2022, Avatar, 13 Jahre in the Making.
Für die, die es vielleicht jetzt nur nicht mitgekriegt haben aus den anderen Folgen, der Michi arbeitet für einen größeren Kinokonzern da in Österreich. Wir werden jetzt nicht zwingend sagen, wo, aber er hat halt sehr guten Einblick hinter die Kulissen des Kinos in Zahlen, Daten, Fakten, wie so ein Kinokassen ausschaut. Und normalerweise hast du gesagt, kriegst du bei großen Viewings teilweise Freikarten für die zumindest als Mitarbeiter.
Genau, also als Mitarbeiter ist immer wieder die Möglichkeit, dass wir uns natürlich Filme auch anschauen dürfen, sollen, müssen. So nach dem Motto, wir sollten halt auch wissen, was für ein Produkt wir verkaufen. Ist jetzt vielleicht nicht ganz so falsch, die Annahme. Allerdings, was jetzt schon lange nicht mehr war, und jetzt bei Avatar, The Way of Water, wieder mal passiert ist, dass Disney sagte, nee, da gibt's jetzt einmal keine Freikarten, auch nicht für die Mitarbeiter, also zumindest jetzt einmal die ersten 3 Wochen nicht. Also wenn ich mir jetzt nicht ganz verrechnet habe, sollte ich ab heute den Film sehen dürfen, ohne dafür zu zahlen, so nach dem Motto. Aber wie gesagt, um den Film bist du nicht herumgekommen, gerade auch in unserer Szene, wenn du mit Filmen, Serien, Videospiele zu tun hast, das ist alles in einem Guss drin irgendwo. Und ich muss aber auch sagen, ich war, glaube ich, einer der ganz wenigen, der sich nicht auf den Film gefreut hat. Ich habe zwar den mit dem am Radar gehabt und wusste, ja, okay, da kommt was, das wird groß. Die Arbeit drumherum auch, ganz klar. Und wenn man ein bisschen filmaffin ist oder sich ein bisschen in der Szene auskennt, hat man mitbekommen, dass der Film 13 Jahre gebraucht hat, um rauszukommen, ständig verschoben worden ist. So James Cameron meinte, nein, die Technik ist jetzt doch noch nicht so weit, er muss da und da noch was machen, um die Story so richtig gut erzählen zu können. Und ich glaube, da gebe ich gleich auch weiter. Wie ist ihm das gelungen mit seiner Story für Avatar The Way of Water?
Ich möchte ehrlich gesagt noch gar nicht direkt auf Avatar 2 einsteigen, weil du hast gerade einen sehr geilen Stichwort gebracht. Vor 13 Jahren haben wir Avatar 1 serviert gekriegt. Vor 13 Jahren ist Avatar 1 in den Kinos gelandet und hat aus finanzieller und auch aus Review-Sicht, glaube ich, die ganze Menschheit eigentlich wegblasen. Jetzt frage ich die Markus, hast du Avatar 1 gesehen und wie hast du den eigentlich bei dir noch abgespeichert?
Nein, ich habe den Film im Kino gesehen. Es war ja damals das größte 3D-Highlight überhaupt. Ja. Mhm. Das Thema war für mich einfach nur, es sind halt einfach ein Leute in einen Science-Fiction-Film gegangen, ja, die was normal keine Science-Fiction kennen und mögen oder was. Ja. Weil für mich als Science-Fiction, ich sage ja alles auf, was da irgendwie kommt. Ja. Sei es von Star Trek, Battlestar Galactica, Star Wars, wurscht, egal was, eventuell. Ich kenne jeden Scheiß-Film, glaube ich, die ganzen B-Filme. Ja. Und also, was zum Beispiel so ein Erlebnis, ja, da sagt meine Schwester, ja, die schaut Science Fiction gar nicht, die, wenn ich sage, Alter, was ist der Unterschied zwischen Stargate und Star Wars, sagt sie, keine Ahnung, ja. Aber das Thema ist, das haben Leute gesehen, die waren so begeistert von dem Film, ja, und ich so, hey, das ist Pocahontas mit Command & Conquer. Und alle schauen mich so an, was? Und ich so, nein, es ist so, also, es ist eine moderne Pocahontas-Geschichte mit blauen Aliens, die halt statt 5 Finger nur 4 Finger haben, aber im Grunde hat mich die Story-technisch hat mich der Film überhaupt nicht getriggert. Ja, ich habe den vielleicht einmal angeschaut. Wir haben die Raumschiffe haben mir super gefallen, das Setting, die Bildgewalt von Avatar ist super. Aber für mich war das jetzt kein neues Franchise, ja, wo ich jetzt sage, hey, das braucht jetzt unbedingt eine Fortsetzung. Also
es bleibt eh nicht bei einer, keine Sorge.
Nein, das weiß ich schon. Ja, also wenn jetzt der zweite Film da das einspielt, was er braucht, macht er Teil 3, 4, 5, wenn er es zusammenbringt, ja, irgendwem davon zu überzeugen, das muss man machen. Aber hey, Entschuldigung, es ist kein Franchise wie andere Marken, ja, also
So,
überhaupt
Markus,
nicht.
du hast jetzt ein Wort benutzt, was ich in meine Reviews, wenn ich ein Film- oder Serienreview mache, gerne
Ja.
benutze und gerne erkläre. Bildgewalt.
Ja.
Bildgewalt ist was meiner Meinung nach in Film und Fernsehen gerne eingesetzt wird, wenn die Story es nicht schafft. Dann muss man es mit den Bildern machen. Adnan, du hast den ersten Teil damals sicher auch gesehen, du hast dann natürlich den zweiten mittlerweile gesehen, aber damals der erste Teil. Wie war das bildliche Kinoerlebnis, wenn du sagst, okay, im Vergleich zu den anderen Sachen, die damals im Kino grenzt sind, was ist da hängen geblieben?
Also auf jeden Fall, die Bildgewalt ist auf jeden Fall hängen geblieben. Es war einfach eine geniale Landschaft, die aufgebaut wurde. Generell die Flüge durch die Welt, die ganze, sag ich mal, die Pflanzenwelt und Tierwelt, die sie dort aufgebaut hatten, wo er das Ganze erforscht im ersten Teil, ihre Art des Lebens kennenlernt. Das ist auch das, was mir hängen geblieben ist. Und ich habe mir dann vor dem zweiten Teil den ersten nochmal angeschaut, weil ich konnte mich an die Story überhaupt nicht mehr erinnern.
Und was hast du gemerkt? Und was hast du gemerkt?
Und ich habe gemerkt, sie ist immer noch genauso schlecht, wie ich sie vor 13 Jahren in Erinnerung hatte. Also, und der zweite Teil hat leider wirklich nichts beigetragen, was von der Story her betrifft. Also, Markus.
Hebt den zweiten Teil noch. Ich
Okay.
möchte wirklich mal einen kleinen Grundstock schaffen, weil der erste Teil, wie der Michi schon gesagt hat, ist 13 Jahre her. Aber
Ja.
der erste Teil hat halt. Der
Also,
erste Teil ist hauptverantwortlich dafür, weswegen wir so geil auf den zweiten Teil sind, würde ich sagen. Und das liegt aber nicht an der Story, wie wir gerade alle feststellen, sondern es liegt einfach daran, dass es ein unglaublich schöner Film war.
ein schöner Film, ja. Absolut. Das war der erste auf jeden Fall. Ich denke, das, was ich interessant fand, war natürlich schon dieser Story-Ansatz mit den Avataren generell, wie die Menschen die Navis übernehmen oder diese Körper gebaut haben. Das fand ich schon irgendwie recht cool. Aber ich fand dann im Endeffekt einfach, dass sie viel zu wenig damit gemacht hatten im ersten Teil. Zum Beispiel haben sie auch nie erklärt, wie sie überhaupt dazu gekommen sind, diese Körper zu bauen oder dass sie das übernehmen können und dass sie da ihr mit ihrem Wissen dort einsteigen können. Also das war einfach da. Ja. Da hat einfach so viel an Background-Informationen für mich gefehlt.
Aber jetzt mal, Markus, du hast vorher gesagt, du sagst alles auf, was Sci-Fi ist. Meinst du nicht, dass genau das hätten sie das im haarkleinen Detail erklärt, dass das mehr was für einen Sci-Fi-Schwamm wie dich gewesen war, als wie für den Otto-Normal-Kinogeher?
Wie soll ich sagen? Also James Cameron ist ja bekannt dafür, dass er Filme macht, die was ja immense Summen verschlingen. Ja. Also ich habe jetzt vorher noch nachgegoogelt, Terminator 2 war bis 91 der teuerste Film aller Zeiten. War ja von James Cameron,
Genau.
ja. Dann hat er ja nachher gemacht Rule Eyes, also diese Actionkomödie mit Schwarzenegger.
Ah,
Und
göttlich.
dann kam ja schon Titanic. Ja. Also Titanic war ja dann der erfolgreichste Film und wurde dann nur mehr getoppt. Von Avatar, das was ja Jahre später gekommen ist. Weil dazwischen hat sich ja der Cameron ja schon ein bisschen zurückgezogen, hat einmal eine Fernsehserie probiert mit Story, was nicht funktioniert hat. Die haben sie dann wieder abgesetzt. Das war, also da hat er mitproduziert bei Dark Angel. Und dann ist er eigentlich so gegangen in Richtung Fernsehdokumentationen und Aliens, der Meere im IMAX. Ja. Also diese Bildgewalt, das kann der James Cameron. Keine Frage, auf der steht er, das wird er geil. Aber das Problem ist einfach, dass du aber da, der hat sich halt immer auf das konzentriert, was das Bild ist, ja, wie das ausschaut, diese Landschaft, sieht man jetzt auch im zweiten Teil, jetzt ohne großartig über den zweiten jetzt zum Reden. Aber das ist halt, der erste Avatar war halt eine Naturdoku mit einer seichten Story, Entschuldigung. ja, über
Und das war streng genommen der
Alien-Naturdoku.
zweite A. Das war
Ja,
der zweite Mal.
der zweite geht halt mehr in die Richtung, was er bei taugt, ja, wo er diese ganzen eigenen Kameratechniken jetzt braucht, diese Unterwasserwelt, ja.
Zu Cameron selber möchte ich nachher noch was sagen, weil ich
Ja.
habe einmal ein Mini-Doku zu ihm als Regisseur und Ding gesehen. Also zu Cameron möchte ich noch ein bisschen was sagen, was vielleicht erklärt, wieso das gerade so rennt. Aber grundsätzlich gebe ich dir recht, dieses Tier-Doku-Feeling, das kommt halt sehr stark um, aufgrund dessen, was halt ich dann nachher gerne über mir erzählen möchte.
Ja, aber schau, für Science Fiction brauchst du halt irgendwelche ausgefallenen Ideen, ja. Weil in diesem Film, in den Filmen, ja, siehst jetzt auch nichts irgendwo, was nicht. Es ist halt Fantasy, Sci-Fi, ein Familienfilm, ja. Der erste war ja auch so, ja, und die Menschen sind natürlich immer böse. Diese ganzen Messages, was er halt rüberbringen will, die überlagern halt die Story auch, ja. Also Bild und diese Message Control, ja, sag ich jetzt einmal, von James Cameron, was halt alles, welche Botschaften er alles mitgeben möchte. Ja, das packt mich irgendwie nicht, ja. Also, Entschuldigung. Also, ich habe Dune zum Beispiel, war auch so Bildgewalt, ja. Da waren halt auch Bilder mit Musik, da haben sie sich wieder ausgezeichnet, irgendwelche einfaches Wüstenbild und da saugeile Musik dazu und du hast irgendwie gewusst, jetzt kommt irgendwas Episches. Aber Dune hat halt einfach, ja, diese Frank Herbert-Romane, die haben halt einfach, ja, die packen dich, ja, das ist eine zentrale Figur, ja, der Paul Atreides, der was dich einfach fasziniert. Und bei Avatar hast du keine zentrale Figur, die was irgendwie, boah, an derer hängst jetzt oder so, ja. Er ist halt sehr charakterschwach, wenn du mich fragst. Also die
Total.
Avatar-Filme. Deswegen, ja, du hast halt bei jedem Franchise hast du ein paar Charaktere, an die haltest du dich und die sind wichtig für dich und da gibst rein und da wirst du wissen, wie es weitergeht. Bei Avatar, ja, okay, nein.
Das stimmt, da hat mich ja im ersten Teil auch schon genervt, dieser Jake Sully. Das ist für mich unverständlich gewesen, wie das die Hauptrolle aus dem ganzen Film war. Und ich dachte, das ist doch kein Hero. Also. Ja, es war, und wie du richtig gesagt hast, also ich fand auch, dass einfach für Science-Fiction-Fans viel zu wenig Information oder Kommunikation in dem Film.
Ja,
Und dabei.
das war jetzt bei Terminator 2 auch nicht gemacht. Ja,
Ja, also das wollte ich gerade sagen, das war bei Terminator 2, hatte aber in sich geschlossen eine andere Story, auf die halt einfach. Es war einfach actionlastiger und ja, Schwarzenegger als Terminator und dann auch noch T-1000 als komplett neue Technologie damals war schon sehr cool,
Ja,
einfach
aber
im
da
Film zu
hast du
sehen.
schon etablierte Charaktere gehabt,
Charaktere
ja.
gehabt, genau, mit
Ja,
dem ersten.
du wolltest wissen, wie
Aber
es
es ist ja im
weitergeht.
ersten Teil nichts erklärt worden. Und da
Der
möchte ich jetzt
erste,
an dieser
genau.
Stelle möchte ich was einwerfen aus meinem persönlichen Lieblingspodcast. Die sagen immer, speziell wenn es um Filme geht, erklären heißt entzaubern. Je mehr du erklärst, je mehr du ins Detail gehst, umso mehr nimmst du an der Szenerie, am Objekt, am neuen Modus operandi, nimmst du die Magie, du nimmst diese Spannung weg. Wenn du alles bis ins letzte Detail erklärst, dann ist das Teil nicht mehr faszinierend, dann ist es, aha. Also zu viel ins Detail gehen mit irgendwelchen Hintergrunderklärungen macht Sachen weniger spannend, weniger magisch und langweilig. Außer es ist eine wissenschaftliche
Ja,
Doku. Kommt
Entschuldigung,
drauf an.
ich muss nur kurz einwerfen, für Science-Fiction-Fans, ja, richtige Sci-Fi-Fans, ja, mögen jetzt nicht unbedingt jetzt das Star Wars an sich, ja, sondern bei Star Wars fliegen Raumschiffe, bei Star Trek wird es halt erklärt, ja, wie funktioniert eine Warpblase oder wurscht was, ja, ich brauche einen Techniker, ich brauche das, ich brauche einen Ingenieur. Für alles Mögliche, dass einfach ein Raumschiff was funktioniert, bei Star Wars das Raumschiff fliegt. Ja, wurscht wie.
Ja klar, weil Chewie das kann, okay, Thema beendet.
Ja.
Aber ne, ich geb euch jetzt ein Stichwort für ein Sci-Fi-Ding, was fehlerfrei funktioniert, ohne auch nur die irgendwie geringste Erklärung. Und das ist der Fluxkompensator.
Ja,
Jeder
aber
von
da
uns
hast du eine
liebt
Story
zurück in die.
dazu.
Na, du hast
Nein, zum
keine Erklärung.
Fluxkompensator gibt es schon eine Erklärung.
Natürlich
Nein,
gibt
da
es eine
gibt es keine
Erklärung.
Erklärung. Sicher. Der Doc,
Erklär
der
mal, wie der
Fluxkompensator.
Fluxkompensator funktioniert. Geht schon. Außer Doc Brown ist von der Toilette gefallen und hat ihn zeichnet.
Hat ihn zeichnet.
Ja, aber so
Aber
funktioniert er
es
nicht.
gibt
Da
keine
hat er schon
Erklärung,
recht.
wie er da
Aber
funktioniert.
es
Es
gibt am.
wird
Es gibt
gesagt, es
am.
gibt einen Fluxkompensator, der macht Zeitreisen möglich aus.
Ja, aber es
Ja, aber
gibt am
zuerst haben wir noch, es
Blaupause.
gibt Avatare, die
Er hat
machen
einen
das
ganzen
möglich, hat
Plan
man.
gehabt, nachdem er das baut hat dann.
Na,
Und
hat er
dann
nicht.
erklärt er das hier mit dem Auto und das Ganze.
Das existiert in den Filmen nicht. Das hast du hier in deinem Hirn zusammengereimt.
Ich sag da was zurück in die Zukunft. Lass das ist eins der geilsten Trilogien ever, ja.
Richtig.
Und ich hoffe wirklich, ja, dass es nie zu einem Remake kommt,
Das dürfen sie auch gar
ja.
nicht. Robert Zemeckis hat das, glaube
Ja,
ich, sogar in seinem Testament verankert.
ich weiß, ja, das ist urwichtig, dass das nicht passiert, ja.
Aber pass auf, Zurück in die Zukunft ist eine der besten Filmtrilogien aller Zeiten, einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten. Und er funktioniert, obwohl vom Fluxkompensator keinerlei Erklärung kommt, wie funktioniert das. Selber hast du bei Avatar, wir haben Avatare, da können wir Menschen einladen, aus. Keine Erklärung. Du brauchst bei Sci-Fi nicht immer eine detaillierte Erklärung,
Das
damit
stimmt
es
schon, das stimmt
funktioniert.
schon, das stimmt schon. Mein Punkt war mehr in der Richtung, dass die Story sonst nicht viel hergibt an sich. Also es war einfach kein Gleichgewicht zwischen, okay, du kannst mit dem Thema, es gibt Avatare leben, genauso wie mit dem Thema, es wird in der Zukunft Terminatoren geben. Wenn der Rest passt, aber das hat für mich einfach nicht gepasst, einfach beim
Oh, oh, oh,
Film
oh,
selbst.
oh, oh, oh. Jetzt, ich spüre jetzt kurz mal den Bösen hier im Podcast. Wie kannst du sagen, es hat nicht gepasst, wenn Disneys Pocahontas scheiße viel Geld eingespielt hat und wir da, wie schon erwähnt, Pocahontas mit blauen Aliens haben und es hat nur mehr scheiße viel Geld eingespielt? Die Story für Otto-Normalzuschauer funktioniert.
Das
Wann
stimmt
du.
nicht, da muss ich dich gleich unterbrechen,
Bitte.
weil der Erfolg eines Filmes wird an dem Geld, das es einspielt, gemessen und nicht an der Story. Und das siehst du ja auch zum Beispiel an Rotten Tomatoes oder anderen Review- und Kritikern, zum Beispiel Black Adam und anderen Filmen, wo du
Michi
ja
grinst gleich.
und wie
Ja.
oft ist es schon passiert, dass ein Film mega viel eingespielt hat und eigentlich der absolute Dreck war von der
Fast
Story.
and Furious, alles.
Ja, Fast and Furious, alle Teile, ja. Und das ist das Problem, dass wir den Erfolg eines Filmes an der Kinokasse bewerten und nicht an den Content.
Ja, aber du kannst Rotten Tomatoes nur bedingt hernehmen, weil. Wann geht jemand online, um zu bewerten, wann er unzufrieden ist? Die
Wann er es
Leute,
gesehen hat,
die
ja.
Leute, die zufrieden sind, gehen in den selteneren Fällen online und schreiben ein Review oder
Absolut,
in Rotten Tomatoes.
ja, das
Es
ist so.
gibt aktuell nur Kritik. Lob wird keiner machen. Das so sind die Leute. Aber ganz ehrlich, ich habe damals Avatar 1 ebenfalls im Kino gesehen und ich bin auch mit der Erwartung eingegangen, das wird das Bild gewaltig. Habe mich aber von der Story mitnehmen lassen, nicht den Pocahontas-Aspekt, der war mir relativ wurscht. Also mir war Neytiri und die Liebesgeschichte wirklich wurscht. Aber was mich gecatcht hat, war dieser Militär-Jarhead, der eigentlich wirklich der größte Honk ist, den du in einen Avatar stecken kannst, sich in dieser forschenden Wissenschaftsrolle einfindet und dann plötzlich feststellt, er kann da eine neue Welt für sich entdecken. Ich habe mich in diese Story mehr oder weniger verliebt, sage ich jetzt einmal, als wie in die Liebesgeschichte Pocahontas. Dieses, er lernt eine Aliensprache, er lernt eine Sitten, er ist komplett überfordert, Hals über Kopf in etwas einpurzelt, wo der Typ einfach nicht hingehört und schafft es aber trotzdem auf menschlicher Ebene ist jetzt falsch, weil sie Aliens sind, aber auf Lebewesen-Ebene anzudocken mit einer so fremden Kultur. Das hat mich schon fasziniert, muss ich sagen.
Naja, das Farbenspiel des Wind hat's ihm halt angetan.
Ich finde, das ist eben genau dieser Naturdoku-Ansatz irgendwo gewesen, finde ich, was Markus meinte, ja, so wie sie leben, wie ihre Art und Weise ist, wie ihre Kultur ist und keine Ahnung was und der ganze Storybogen dann aber, dass er dort als Soldat drinnen ist, um sie dann nachher zu be reinzulegen oder auszuspionieren und dann fühlen sie sich betrogen und bla bla, also das war einfach keine Überraschung. Du wusstest es eigentlich schon vom ersten Moment an. Und das waren so Details. Ich habe mir den ersten nochmal angeschaut, bevor ich den zweiten jetzt angeschaut habe. Die sind völlig verblasst. Zum Beispiel, dass er eigentlich dort ist, weil sein Bruder irgendwie gestorben ist und er der Einzige ist, der zu dem Avatar passt, weil es so ein Millionenprojekt ist, dass sie keinen neuen Avatar machen wollen. Und so
Ja, weil es
bekommt er da
genetische
rein,
Zwillinge waren, die beiden.
weil es genetische Zwillinge waren, genau. Und so. Wo du, das war einfach so irgendwie so nebenbei da reingegeben, um irgendwie die Story starten zu können, dass er da irgendwie die Weltreise zu dem anderen Planeten hinlegt und so weiter. Also fast, ich würde sagen, fast die ersten 20 Minuten des Films sind totales Chaos, um den Startpunkt zu schaffen, bis er in den Avatar reingeht. Und dann fängt es an langsam zu rollen und dann siehst du langsam die Charaktere und verstehst die Leute und dann gibt es die Hardcore-Militanten und dann gibt es die Hardcore-Kapitalisten und dazwischen gibt es die Wissenschaftler und die Naturliebhaber und die Weltliebhaber. Viel zu viele unterschiedliche Messages im selben Film. Also deshalb finde ich zurückkommend auf dein erstes Kommentar eigentlich genau richtig, dass die Bildgewalt so stark war, dass du eigentlich alles andere vergessen hast in den 13 Jahren. Ja. Das finde ich schon, dass das bei Avatar der Fall war. Alles, was du dir wirklich merken konntest, das ist ein, der Film ist ein Technologiesprung. Und warum ihn auch viel mehr Leute sicherlich angeschaut haben, die sich halt generell vielleicht für Kino interessieren und für James Cameron interessieren. Es war ja mit Titanic genau das Gleiche. Ihr könnt es auch sagen, es war eigentlich Titanic im Weltall, fast schon. Wo es auch, und das ist halt das, was James Cameron kann, diese Detailverliebtheit. Also wie er den Untergang der Titanic dargestellt hat, das ist gigantisch. Bildgewalt. Einfach, ja. Und das ist halt auch Avatar.
Ach, ich tue mir so schwach. Ich fühle mich wirklich wieder besser gerade, weil ich höre deine Kritik und ich weiß, woher es herkommt. Aber ich finde, ihr das zu sehr aus dem nerdigen Spektrum da jetzt gerade kritisieren. Und obwohl ich selber ein absoluter Nerd bin,
Ich glaube das.
ich hab's so verstanden, wie das auch. Bei mir ist diese Hintergrundstory mit seinem verstorbenen Bruder, diesem Gen-Ding, das ist bei mir so hängen geblieben. Das
Okay.
ist bei mir weit mehr hängen geblieben, als wie was er nachher mit der Neytiri, keine Ahnung, Bogenschießen geübt hat.
Okay.
Das ist bei mir absolut ja, schwammig. Ich weiß nur, dass es passiert ist. Aber ich weiß genau, warum ist er der Avatar und warum ist er der
Okay.
Einzige, der da reinkommt. Und auch den Konflikt, der dann entstanden ist zwischen Ehren und seinem vernarbten Boss, der ja in Teil 2 wieder auftaucht, aber zu Teil 2 wollen wir ja gleich wieder kommen. Aber ich habe das Gefühl, das kenne ich aber schon von mehreren Menschen und mehreren verschiedenen Themen und Reviews, dass sich Leute zu sehr auf das fokussieren, was ihnen negativ aufgestoßen ist und dabei quasi das überschreibt, alles Positive, was eigentlich dafür mitgebracht hat, oder die Serie oder was auch immer. Ich suche gerade, ob ich nicht irgendwo noch ein paar alte Reviews finde. Zu Avatar 1. Aber das ist gerade ein bisschen tricky da auf IMDb. Nur, ich finde halt wirklich, dass der Avatar 1 etwas geschafft hat, was ich sehr selten gesehen habe. Und das war es, von Anfang bis Ende mein Interesse zu behalten. Ich kann mich nicht an einen Moment erinnern, wenn man dachte, bah, die Szene ist jetzt echt unnötig. An keine.
Nein, das würde ich gar nicht behaupten, dass irgendeine Szene unnötig war in den Film, ja. Es ist nur, wie ich es anfangs gesagt habe, es hat mir da einfach nichts irgendwo getroffen. Ja. Vielleicht eh, weißt du, so richtig sagst, ich das Ganze aus dem Nerd-Faktor halt aussehe oder was, ja, und halt andere Sachen gewohnt bin und einen Story-Aufbau vielleicht auch in Serien besser finde, als wie in einem Film mittlerweile. Es ist aber nichts halt, ja, es hat für mich nicht einen Wiedersehwert gehabt, ja. Ich meine, daheim haben wir auch geschaut. Auf Blu-ray, wie er damals rausgekommen ist, habe ich mir extra gekauft, aber ja. Ich glaube, das ist, keine Ahnung, einmal gesehen worden und nie wieder.
So, schauen wir mal. Jetzt habe
Was ist das? Jetzt eine Live-Google-Suche im
Nein,
Podcast, oder?
ich hab quasi, ich hab nebenbei IMDb jetzt offen gehabt, damit ich Reviews finden kann vor Avatar 1. Das ist 13 Jahre her, da finde ich mal ein Review, der 13 Jahre alt ist. Und da haben wir von Roger Ebert, einer der größten amerikanischen Kritiker, die es gibt, also einer der Namen in der Kritik, der betitelt bereits seine Review mit Cameron retains his crown, also James Cameron behält seine Krone. Und der lobt anscheinend den Film schon in den höchsten Höhen. Ich kann jetzt das nicht so schnell zusammenfassen. Und wenn jemand, der so kritisch ist, wie eigentlich Roger Ebert, den Film lobt, dann kann die Story nicht so seicht gewesen sein.
Nein, ich sag auch nicht, dass die Story seicht war. Ja. Muss man wieder ein bisschen revidieren. Es ist einfach nur so, vom Science-Fiction-Film her, ja, hat er mich halt nicht wirklich begeistert. Ja. Also von der Warte her, dass jetzt irgendwas dabei war, was ich sage, boah, das habe ich noch nie gesehen. Ja.
Ist
Also
auch.
das ist, es war halt irgendwie eben diese seichte Story, was halt jeder gut verdauen kann und was bei den Kinobesuchern gut ankommt, dann diese Bilder, ja, plus diese Natur. Es ist halt sehr aufwendig und das begeistert halt schon, das stimmt schon. Ja, also jetzt beim zweiten kann ich gleich ein bisschen vorspulen. Siehst halt noch mehr Natur und es begeistert natürlich auch. Ja, es schaut unheimlich gut gemacht aus, die CGI, also das ist perfekt. Ja, da gibt's nichts, wo ich sagen würde, okay, sicher der Kontrast ist halt viel zu schön als wie die echte Welt, aber gut.
Aber den Sprung mag ich jetzt, das gefällt mir jetzt, dass wir da springen jetzt quasi zu Teil 2. Denn was ihr so kritisiert an Teil 1, dass die Story quasi zu wenig hergeben hat, finde ich eigentlich die Kritik für Teil 2. Ich finde Teil 2 hat zu wenig Story hergeben. Und während Teil 1 meiner Meinung nach eine abgerundete Story hat, Jake Sully landet im Avatar, findet Neytiri, verliebt sich und wendet sich dann ab von den Menschen zu den Navi. Ein Story-Arc abgeliefert. Und Teil 2, und jetzt kommen wir wirklich zu Avatar, Way of Water. Teil 2 hat meiner Meinung nach, glaube ich, fünf verschiedene Story-Arcs, die alle angefangen werden, aber nur einer davon wird wirklich erzählt, die anderen nur so ein bisschen angeteased und keiner fertig erzählt. Und das hat mich so geärgert, weil die anderen Story-Arcs nämlich interessanter waren, als wie der, auf den sie sich konzentriert haben.
Naja, dafür kommen ja dann Teil 3 bis 5000.
Genau. Da wird es dann sicherlich noch Prequels geben, sicherlich auch noch eine Serie.
Ja, ich fürchte fast, ja. Naja.
Die werden das alles aufgreifen.
Naja, sicher wird es aber die teuerste Serie aller Zeiten, weil, keine Ahnung,
Muss, ja.
ich glaube nicht, dass sie da irgendwas, vielleicht haben sie was Neues erfunden, wo sie Siege noch schneller machen können und noch schneller
Naja, der
berechnen.
dritte Teil ist ja eigentlich abgedreht. Also ich weiß nicht, was der jetzt in einem Jahr noch an Technik erfinden will für Teil 3.
Nein, nein, es geht mir darum und auch um die Serie. Du musst das ja irgendwie dann produzieren. Du kannst ja nicht jede Folge, kann ja jetzt eine Milliarde kosten. Ja. Ich meine, ja,
Nein, kann schon,
mit der
ne?
Inflation vielleicht eh, aber es ist schon so ein Thema, ja, dass du sagst, okay, will ich das überhaupt? Ja, ist das jetzt ein neues Franchise? Ist das jetzt so, dass ich das jetzt permanent sehen will? Ja, jedes zweite Jahr im Kino oder eine Serie? Puh. Weiß ich nicht, ob das nicht zu dünn ist, das Ganze, ja.
Ja, aber ist das Problem nicht eh schon seit geraumer Zeit? Ich muss das leider auch sagen, was Star Wars betrifft, dass ich wirklich riesengroßer Fan von Star Wars und jetzt nicht gesehen von einer Trilogie oder den Film und Star Wars im Großen und Ganzen. Und ja, da hat es viele Hoppalas gegeben, keine Frage. Wir brauchen jetzt gar nicht genauer darauf eingehen. Aber auch da war das Problem von Anfang an. Disney hat übernommen und meint so, wir bringen jetzt jedes Jahr einen Film raus, da, ba, 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 und wir sehen, wo das hingeführt hat. Zu richtig, richtig miesen Filmen. Es gab genau einen guten, meiner Meinung nach, unter Disney-Area und das war Rogue One. Das war der bisher geilste Star Wars-Film, den sie gemacht haben, weil da haben sie sich echt noch getraut, was anderes zu machen, Leute draufgehen zu lassen. Ah ja, Spoilerwarnung für Rogue One, sollte ihn noch jemand nicht gesehen haben, sorry. Das war geil, das wollte ich sehen, was Neues, was Unangegriffenes, ein paar neue Sachen und was in Star Wars noch nicht gesehen hast. Und was haben sie gemacht? Dann rausgeschmissen, rausgeschmissen, dann einen Flop nach den anderen produziert. Ja, und warum? Weil einfach in zu kurzer Zeit einfach nur das Geld im Vordergrund stand. Und ich glaube, das könnte auch das Problem werden, bei, wenn du jetzt das Avatar dieses Franchise machen willst. Ich meine, er kann sich jetzt doch nicht zwischen jedem Film 10 bis 12 Jahre Zeit lassen. A, ob er den letzten Teil dann noch erlebt, er ist nicht mehr der Jüngste. Und die Geschmäcker verändern sich auch immer wieder. Und man basht jetzt schon aufs MCU ein, das jetzt quasi 13 Jahre alt ist, das damals gerade entstanden ist, als Avatar 1 rausgekommen ist. Und selbst da merkst du schon den Qualitätsverlust. Sie behaupten zwar, okay, es war jetzt Phase 4 und Coroni und bla bla bla, okay. Aber trotzdem, da ist einfach nicht mehr nach Endgame, ist jetzt einfach für mich persönlich
Ist
etwas die Luft
sogar.
raus. Also Spider-Man Far From Home war der letzte wirklich der mich gepackt hat, Marvel-Filme, den ich dann auch wirklich ein zweites Mal noch im Kino gesehen habe und gerne dafür gezahlt habe, weil es einfach ein guter Film war. Ja, es war eine Comic-Verfilmung und ein Spider-Man-Film, aber trotzdem, da habe ich die Emotion gehabt, da habe ich mitgefiebert und Spoiler-Alarm für Spider-Man No Way Home, die Todesszene von Tante May und sein Umgehen damit und das Aufhalten der beiden Spider-Mans von Peter, grandios. Und der Tom Holland, genial gespielt. Da habe ich mitgefiebert, da habe ich was gespürt. Aber alles andere ist halt leider die Luft schon ziemlich raus. Und ich glaube, das Problem entsteht einfach, wenn du versuchst, aus jeder möglichen Marke so viel an Kohle rauszusaugen, wie es nur irgendwie geht. Sei es jetzt als Serie, keine Ahnung, als Buch, was wahrscheinlich noch einmal ein Fortschritt wäre. Und so wird es auch dem Avatar-Franchise gehen, sage ich jetzt einmal.
Naja, gut, Disney, weißt du, jetzt sagst Buch, ja, Disney muss auf jeden Fall versuchen, ja, dass da rundherum noch was aufbauen. Also das ganze Merchandise, ja, wenn du jetzt Star Wars anschaust, ich glaube, bei Star Wars ist es so, dass da mehr Umsatz machen mit den ganzen rundherum, mit den ganzen Lizenzen für Lego oder keine Ahnung was, ja. Also Actionfiguren, das hast du halt bei Avatar noch nicht, ja. Ich weiß auch nicht, ob sie das jetzt wirklich einmal aufziehen werden oder auch nicht, ja. Muss man sich anschauen, ob das wirklich, wie gesagt, ich glaube nicht daran, dass es ein Franchise für die Zukunft ist.
Ich weiß gar nicht, ob Avatar überhaupt so eine Community aufbauen konnte, die so ein
Nein.
Interesse an einem Franchise hätte. Also wenn wir jetzt an Star Wars denken oder auch Herr der Ringe oder Schieß mich tot oder Marvel halt, ich meine, da sind ja richtige Fans dahinter, aber ich könnte mich jetzt nicht erinnern, Avatar-Fans erlebt zu haben oder gesehen zu haben,
Dafür, das
in
gibt's
der
ja
Art
auch
und
zu wenig. Es
Weise.
gibt ja nur den einen Film.
Gibt nur
Also
den einen Film,
hat's bis
ja.
jetzt gegeben, jetzt gibt's einen zweiten Film. Aber wie gesagt, also bei mir ist mehr diese Naturdoku hängen geblieben als wie die
Ja.
Charaktere und dass ich mir jetzt unbedingt wünsche, dass ich mehr davon sehe, ja.
Das fand ich eben beim zweiten Teil auch. Und da hat man auch wieder genauso gerusht, gleich zu Beginn. Ah, okay, da gibt es jetzt Kinder und ah, okay, die ist schwanger, aber keiner weiß warum. Und da gibt es ein Dschungelkind
Oh, bevor du das so abschasselst. Wir wollen, tu das jetzt nicht abschasseln. Wir wollen heute über Avatar 2 reden. Das heißt, wir brauchen die Story.
Ja,
Markus, du hast ihn gestern gesehen.
na, schon länger her, aber vor ein paar Tagen. Aber wo
Warte
er
mal,
jetzt.
wer hat ihn jetzt als letzter gesehen?
Na, ich,
Ey,
ja.
du.
Ja.
Dann fasse uns mal bitte die Story von Avatar 2 zusammen.
Was bist jetzt
Ich
fünf Minuten?
ein
Ich will von dir jetzt
Referat.
a Summary, a Summary. A Summary, was
Ja.
in der Story passiert, an was ich mich
Genau.
erinnern kann.
Nein, nein, ich will, dass du den Film jetzt mal soweit du dich erinnerst, wiedergibst, aber wertfrei, sondern erzähl uns einfach mal die Story. Worum geht's in Avatar 2?
Also der Jake Sully hat jetzt seine Familie. Lauter, also
Lauter blaue Aliens.
drei eigene, glaube ich, und das eine ist adoptiert. Das ist ja von dieser Unbefleckten irgendwie passiert. Ja, also dann, wie geht's weiter?
Oh, kurze
Dann
Erklärung,
kommen die
das
Menschen.
adoptierte Kind ist von der Ärztin, von der
Ja.
Grace, die im ersten Teil offiziell stirbt.
Ja, genau. So
Genau.
kommen dann alle Charaktere wieder zurück und dann halt leben alle friedlich und alles super und alles happy peppy und dann kommen die Menschen wieder. Ja, das ist halt nur am Himmel oben das große weiße Licht und verschiedene weiße Lichter und jetzt kommen die Menschen mit ihren super Raumschiffen und bauen innerhalb von einem Jahr eine neue Megacity auf und fangen wieder an, alles abzubauen. Und dann ist halt die große Entscheidung, okay, die Menschen wollen jetzt nicht nur die Rohstoffe, sondern wollen die ganzen Planeten, weil die Erde stirbt. Aus irgendeinem Grund, das ist das, was du vorher gesagt hast, es muss ja nicht alles erklärt werden, die Erde stirbt halt einfach in der Zukunft. Gut, dann geht's so weiter, dass dieser Militärhaberer halt wieder zurückkommt und als blauer Avatar wiedergeboren wird, weil sie haben im Vorgänger irgendwann einmal vor ihm die ganze Sequenz, quasi seine ganze Erinnerung, seine ganze Seele quasi aufgesaugt, hochgeladen und jetzt ist es in Avatar reingeladen und jetzt ist er quasi ein Supermarine in Avatar-Gestalt. Dann lernt er halt quasi das alles, wie das funktioniert und auf einmal alles, für was der Jigsaw den ganzen Film braucht, hat, braucht er 2 Minuten. Haut sie auf seinen Flieger, auf seinen Fliegerdrachen und greift dann an und dann haben sie ein super Boot, ein super Schnellboot und Wale, es gibt urviel Wale, urschöne Wale in dem Film. Und eigentlich flüchtet der Jake Sully mit seiner Familie aus seinem Fliegerdorf in das Fischerdorf und ja, dann greifen die an und geht's bum bum und dann stirbt einer und alle sind traurig.
Ist so viel zu
Nicht
wertfrei, so
so
viel
viel
zu
zu
wertfrei.
wertfrei.
Ich habe es jetzt im Detail nicht kritisiert.
Hast du oberflächlich kritisiert?
Er hat sogar Soundeffekte dazu gemacht mit Bum Bum und so, ne?
Ja,
Also,
genau.
Okay, ich bin, glaube ich, der von uns, der, wo es am längsten her ist, dass er einen Film gesehen hat, und doch weiß ich nur so viel mehr. Zunächst einmal, die adoptierte Tochter ist tatsächlich von der Grace, die im ersten Teil verwundet war, wo die Na'vi versucht hätten, ihre Seele über Ava in diesen Avatar zu übertragen. Das hat nicht funktioniert.
Sie,
Dieser
das ist aber die Frage,
Avatar,
oder?
das hat nicht funktioniert.
Na,
Sie,
das hat
du
nicht
wirst tot.
funktioniert. Ich meine, das
Sie, sie.
Kind ist von der, nicht von der Grace Mensch,
Genau,
sondern
das.
von Grace
Von Grace
Avatar.
Avatar. Es
Das ist ein
ist, der
wichtiger
Grace
Unterschied.
Avatar wurde dann quasi in so einen Tank aufbewahrt. Und in diesem Tank scheint der Avatar ein Kind geboren zu haben. Dieses Kind haben Jake Sully und Neytiri dann quasi als ihre eigene Tochter großgezogen. Des Weiteren ziehen sie also ein bisschen mit ein Menschenkind groß, welches sich im Verlauf des Films herausstellt als der Sohn des aus Teil 1 vernarbten Marine-Generals, keine Ahnung, dieser Chef heute, was gegen den Jake halt kämpft. Das genau. Das ist der Sohn von Ehren. Da wissen wir zum Beispiel gar nicht im ersten Teil, dass der überhaupt Kinder hat. Stellt sich heraus, er hatte ein kleines Baby und dieses Baby ist jetzt quasi auch von Jake Sully adoptiert worden. Dann, dieser Marine, dieser Obermarine, ich vergesse über seinen Namen. Ja, da hat der Markus schon recht, er lernt irgendwie in 5 Minuten alles, wofür der Jake Sully einen ganzen Film lang gebraucht hat. Aber es geht, also das ist die Hauptstory des Films, es geht um eine Rachegeschichte. Die Menschen sind wieder da und dieser Marine will einfach nur Sully. Alles andere ist ihm egal, was die Menschen wollen, was die dort am Planeten wollen, er will einfach nur Sully. Mhm. Dass die Erde stirbt, habe ich jetzt nicht abgespeichert, sondern dass die Menschen was Neues entdeckt haben, nämlich in den Walen drinnen gibt es anscheinend in irgendeiner Hirndrüse wieder irgendeine Flüssigkeit, die mehr wert ist, als wie im ersten Teil dieses Metall, was abgemint haben, jetzt sind sie hinter diese Wale her, weil Medizin, Pharma, wir sind ja in einer Welt, wo Pharma böse ist.
Aber verlängert das Leben. Und sogar die Geschichte hat er gefladert.
Sogar die hat er gefladert, ja.
Ja, wird der Film heißen Deep Blue Sea?
Deep Blue Sea,
wo's aus da geht es um Alzheimer.
Ja, das ist richtig. Da geht es um Alzheimer, aber trotzdem, sie sagen das aus dem Hirn raus oder was und dann jetzt werden sie auf einmal unsterblich. Nein, es geht schon im Film, kommt schon heraus, dass die Erde stirbt. Ja, und sie wollen jetzt quasi diesen ganzen Sack, diese neue Admiralin zu dem Marinehaberer.
Was du ebenfalls ausgelassen hast, ist, die Menschen drohen ja ganz bewusst den Wald-Navi mit quasi ruckt Jake Sully raus oder wir brennen alles nieder, was euch heilig ist. Und drum flüchtet Jake Sully mitsamt seiner Familie zu diesem Fischervolk. Und da stellen wir das erste Mal fest, dass es bei den Navi nicht einfach nur eine Art Navi gibt, sondern entsprechend in einem Lebensumfeld haben sich diese Fischer-Navi nicht nur mit schwimmenden Wesen quasi diese Verbindung aufbaut, die reiten quasi auf Fischen und Walen, aber die haben auch dickere Schwänze, damit sie schneller schwimmen können, die können länger die Luft anhalten durch ihr Lebensumfeld. Die Evolution hat diese Navi quasi perfekt an das Leben im Wasser angepasst. Mhm. Sind lauter Details, die der Markus gerade weggelost, die eigentlich den Film so faszinierend machen, als Film selbst.
Als Naturdoku,
ja. Und wo ich finde, und das ist jetzt meine größte Kritik, ist, diese Story rund um diese unbefleckte Geburt von der einen Tochter, das ist schon mal voll interessant. Dann stellt sich im Verlauf des Films heraus, dass genau diese Tochter irgendwie eine ganz eigene Verbindung zu diesem Mutterplanet Eva hat, dass die auch mit Tieren kommunizieren kann, wie kein anderer. Das ist schon mal der nächste faszinierende Storypunkt, von dem ich gern mehr gehört hätte. Dann, als ich gesehen habe, okay, diese Fisch-Avatar-Mensch, also die Fisch-Navi, die haben sich ganz anders evolutionär entwickelt. Da habe ich gedacht, boah, fuck, sag mal nur irgendwelche anderen evolutionären Sachen auf dem Planeten, weil das schaut voll spannend aus. Das hätte ich gern mehr erfahren. Aber na, was kriegen wir? Eine simple fucking Rache-Story zwischen dem Marine und Jake Sully. Das hat mir am meisten angefuckt.
Ja, dafür dann 3, 4 und 5 noch, ne?
Eben, und das war's ja, aber ich find's schade, dass er Teil 2 verschwendet hat für sowas
Blödes
ja,
wie ein Racherplot. Um jetzt gleich ein bisschen zum Vorspoilern, also ich habe ja gelesen, im dritten geht's ja dann um die Feuernavi. Genau. Weil die Windnavi haben wir, die Windnavi sind die blauen, die Wassernavi sind die
Türkisen,
dann wahrscheinlich werden die Feuernavi werden rot, und was haben wir dann noch?
Ja, bei Rot
dann
und
müsste Erde werden eigentlich. Ja. Also wenn er das Erde, alles. Dann,
wenn er das alles.
Also dann kommt Captain Planet.
Nein, ja. Der fünfte geht nur um Liebe. Ja. Ja. Zwischen blauen, türkisen, roten und schwarzen Aliens.
Captain Planet ist ja der Jake Sully, der Turuk Makto.
Wobei, kennst du noch den Original-Avatar, also nicht die blauen Aliens, sondern den Manga-Avatar, The Last Airbender, wo es eine ganz schreckliche Verfilmung gab? Ganz lustig, das ist auch The Last Airbender, also beginnt mit Luft, Teil 2 ist dann das Buch des Wassers und Teil 3 oder Season 3 war dann Feuer und so weitergehend, also wo er sich da wohl orientiert hat.
Na, Story of Thor, Megadrive. 19, keine Ahnung.
So wie ein Tor, ja, genau. Ja.
Alle Elemente zusammen.
Alle Elemente zusammen, ja.
Aber das ist meiner Meinung nach auch die größte Schwäche vom zweiten Teil, dass er sich da, dass er so viel interessante Sachen angefangen hat, aber sich eigentlich auf die langweiligste Story dann konzentriert hat.
Ja. Und auch bei dem, also nur noch zu dem Menschenjungen, also dem Sohn von dem Marine Corps, der wurde ja nicht von den Navi erzogen, sondern von den Menschen erzogen, die dann geblieben sind, diese zwei Wissenschaftler.
Ja, und er ist...
Aber er ist immer wieder zu ihnen rübergegangen. Und da war das Komische, das hat mich nämlich am Anfang dann auch gleich genervt in den ersten Minuten, dass seine Mutter voll gegen ihn, also dass die Mutter gegen, nicht seine Mutter, sondern die Navi, die Frau vom
Steak,
die Neytiri voll gegen ihn ist, weil ihr Satz, sie sagt dann gleich zu Beginn, er sollte bei seinen Menschen aufwachsen und nicht bei uns und nicht mit meinen Kindern.
Aber dass die Menschen nicht mag, das ist schon immer so gewesen.
Ja, aber ihr Mann ist ein Ex-Mensch.
Ex-Mensch, ja, eben. Ja. Wenn der nur immer ein Mensch war, glaubst du, die war mit dem zusammen?
Ja.
Ja, schon am Schluss vom ersten Teil hat sie ihn ja dann gehalten als Menschen.
Ja. Kurz, ja. Aber da hat sie auch gesehen, was für ein kleiner, erbärmlicher Furz dieser
Mensch ist. sie liebt halt die Person, aber halt nicht den Körper, oder?
Ja, und genauso hätte sie eigentlich dann auch zu dem Menschenkind sein müssen. Und ich finde, dass der schon eine Schlüsselfigur im ganzen Film war, der extrem wenig verwendet oder intelligent verwendet wurde. Der war so nebenbei. Obwohl
nächste Story, die verschwendet worden ist.
Nur wichtig war.
Ja. Ja, aber zum Schluss war er dann wichtig, dass für Teil 3 was überbleibt.
Ja. Naja, eben, die hätten viel mehr mit ihm im Film machen können, finde ich.
Ja, und machen dann, sie 3, 4, 5, nicht aufregen.
Ja.
Ach, also, ach Gott.
Also war das jetzt nur die Naturdoku zur Vorbereitung für die nächste Trilogie?
Nein, für also, die nächste Naturdoku.
Ich fand auch, dass er übertrieben lang war. Also es war unnötig lang. Und das hat genau diesen Naturdoku-Charakter gebracht, weil fast die Hälfte des Films sind einfach Szenen, einfach, wo du einfach nur die Bildgewalt genießen sollst, die der Film bringt.
Ja, aber gut, dass du das sagst mit der Filmlänge, weil das hat mich auch gestört, weil im Kino ist ja klar, jetzt ist einmal rappelvoll, jetzt in den letzten 3 Wochen war der Film immer gut ausverkauft. Da stehen so viele Leute dazwischen immer auf, wenn 1,5 Stunden müssen bei die ersten Pipi gehen, ja, dann geht das Popcorn aus, die Nachos, ja. Meine, super für die Kinokasse an dieser Stelle, ja. Aber, und du merkst es auch, wie der Film dann aus war und das Licht angegangen ist, die sind alle aufgesprungen und davon gelaufen, ja, da war noch der Absparen, da siehst du halt noch ein bisschen ein paar Bilder von Pandora.
Genau.
Hat keine Sau eigentlich interessiert. Ja, der also, ja, ich war jetzt Avatar schauen, ja, weil ich quasi muss, weil das ist ja so ein toller Film.
Ja, genau.
Also ich glaube, dass einfach dieser ganze Hype rund um den Film, ja, quasi die Leute jetzt ins Kino bringt. Aber jetzt ist das 13 Jahre her gewesen. Aber ich frage mich dann jetzt wirklich, hey, wenn der dritte Trailer rauskommt, ja, und die wirklich das irgendwie finanzieren, ja, und aufstellen, aber Entschuldigung, dann. Ich glaube, dann ist vorbei, oder? Das gibt's ja nicht, dass dieser Hype dann noch weitergeht, dass alle sagen, wow, ich muss jetzt alle 2 Jahre zu diesem super 3D-Film ins Kino gehen.
Ja.
Es ist wirklich so gewesen, also mir ist halt vorgekommen, die meisten Leute, was bei mir in diesem Kinosaal waren, und das waren um die 120 Leute, das war jetzt ein kleinerer Kinosaal, aber hey, die meisten hat ja das gar nicht interessiert, was da abgegangen ist. Die sind ja wirklich nur ins Kino gegangen, weil es halt jetzt alle machen.
Ich glaube auch, dass das bei der Mehrheit so ist. Ja. Und das mit der Story von Graces Tochter finde ich genauso. Das war das Erste, wo ich mir dachte, okay, das ist mal was Interessantes. Und mich hat das jetzt gar nicht so gestört, dass ich jetzt nicht gleich wusste, von wem sie die Tochter oder wie sie die Tochter wurde. Das war so ein bisschen Star Wars Rey-mäßig, wo ich dann da, okay, es wird wahrscheinlich irgendwie im Laufe des Films oder später rauskommen. Aber dann hat sie auch noch diese super Fähigkeiten. Auch da viel zu wenig rausgeholt. Also es waren, ich finde, das hat sich dann schon gut zusammengefasst, dass es einfach so viele Story-Points in dem Film gab, die einfach,
ja, ja,
aber einfach das, lose liegen.
Das ist für mich dann halt wieder mehr in diese Fantasy-Schiene reingegangen, ja, und das ist ja klar, Fantasy muss ich nicht erklären, ja, das funktioniert halt einfach, das ist wie bei Star Wars ist auch mehr Fantasy als wie Science-Fiction, aber
hey. Space Opera. Star Wars ist Space Opera, ist tatsächlich so.
Ja, mittlerweile ist es eine 60-jährige Zeitlinie, was in jeder ausgelutscht wird, aber.
Aber ja. Fun Fact zu der Tochter von der Grace, die Motion Capture von dieser Figur ist von der Sigourney Weaver gemacht worden, die was halt im ersten Teil die Grace gespielt hat.
Ja, so war das. Okay. So hätte seine Lieblingsschauspielerin quasi wieder in einen Film einbauen können, ja.
So, aber jetzt haben wir ordentlich austeilt gegen die Story von Teil 2 und Teil 1. Habt ihr dann ein bisschen zerrissen. Kommen wir zu dem wirklich lobenswertesten Faktor von Teil 2. Und das muss man neidlos zugestehen. Es ist der fucking schönste Film, den ich je gesehen habe. Von der Bildgewalt.
Total.
Das ist unfassbar schön.
Total. Also vor allem, man hat diese Schönheit extrem gemerkt, dann eigentlich in den Actionsequenzen am Schluss, wo es dann auch Nacht war und das ist gebrannt und alles. Also wie er da die Bildgestaltung gemacht hat, ist unglaublich, wie detailgetreu du alles wahrnehmen konntest. Also absolut, das war für mich eigentlich, das war schon absolut beeindruckend.
Also ich kann es nicht sein lassen und natürlich muss ich da jetzt reingrätschen mit, okay, er hatte auch fucking 13 Jahre Zeit, um das zu perfektionieren. Aber, ja, auch ich muss sagen, also das, was ich bisher mitbekommen habe und gesehen habe von den Filmen, dass es auf High-End-Quality ist, braucht man gar nicht drüber reden. Das ist ganz klar, dass er das wirklich ausgereizt hat, stimmt schon. Aber wie eingangs halt richtig auch erwähnt, es ist wahrscheinlich auch nicht ganz um sonst halt auch ein bisschen davon abzulenken, von den Story-Fehlern, sag ich jetzt mal, oder, ja.
Keine Frage, es wird es davon ablenken, aber wir haben jetzt genug über die Story herzogen. Wir haben gesagt, die Story ist schwach, sie ist flach, sie gibt nicht viel her. Jetzt möchte ich wirklich mal lobend erwähnen, wirklich mal darüber reden, weil ich war jetzt wirklich in den letzten Jahren in ein paar Filme, wo ich mir dachte, boah, das schaut schon richtig gut aus. Und auch die Higher Framerate ist jetzt nichts Neues. Das haben wir schon damals beim ersten Hobbit gehabt. Aber auch der erste Hobbit hat nicht einmal ansatzweise so schön ausgeschaut. Es war
Das ist
so
richtig.
gestochen scharf trotz 3D. Und das ist ja die Seltenheit aller Seltenheiten. Scharfes 3D. Hey, diese Überlänge, ja, er ist definitiv zu lang, aber ich habe mich aufgrund der Schönheit des Films keine einzige Sekunden gelangweilt, weil ich so eintaucht bin in diese Welt.
Gelangweilt habe ich mich schon dazwischen. Also
Ich auch, ja.
das kann ich nicht behaupten, dass ich keinen Moment dabei hatte, wo ich, also es war schon ziemlich zach,
Finde ich
teilweise.
auch,
Ja.
ja,
Also
finde
es
ich
hat sich
auch.
ja, also er hat das schon ein bisschen in die Länge gezogen, ja. Und es war jetzt dann auch nicht so, dass diese Bilder, die was dann so elendig lang herumgezogen wurden, jetzt unbedingt so notwendig waren, ja. Nein, es ist klar, er wollte seine Botschaften auch mitgeben in den Film und das hat er ja voll ausgereizt, ja. Also der James Cameron liebt ja die Ozeane und ist ja davon überzeugt, dass der Mensch ja das zerstört. Und das hat er auch ziemlich gut rübergebracht im Film, ja. Ich glaube, dass ihm das diese wie soll ich sagen, politischen, aber diese spirituellen Botschaften halt wichtiger waren als wie scheißegal, wie lange die Leute sitzen bleiben können. Ja. Wir nutzen das jetzt vollgas aus. Ja. Also ich glaube, da war schon ein bisschen Absicht auch dahinter und der Film so lang war.
Ja, das hat aber auch vorher schon quasi in Interviews gegeben, so nach dem
Auch doch.
Motto, die Leute sollen sich nicht beschweren drüber, daheim binge-watchen sie ja auch eine Serie komplett durch. Wenn man dann nur gedacht hat, ja, Alter, aber dazwischen gibt es eine Pause-Taste.
Ja, ich meine, 3 Stunden ist halt für einen Kinofilm halt schon übertrieben, ja.
Du, Endgame war auch in seine 3 Stunden, aber da ging es ruckzuck durch, also hat mich nicht gestört. Verstehe.
Endgame hat aber auch, keine Ahnung, waren es 22, 23 Filme vorher dann quasi alle irgendwie zusammengeschlossen und da ist so viel passiert.
Aufpassen, aufpassen, wir dürfen nicht nur über die Story-Schwächen reden.
Ja.
Ach Gott, sicher derft's, aber das haben wir jetzt echt schon ausgeschlachtet.
Ja,
Was,
aber.
ob am gewissen Punkt, da ist es dann nur mehr rumtreten auf jemanden, der eh schon am Boden liegt.
Ja, aber ich vergleiche das ein bisschen mit einer schönen Frau. Was bleibt von der Schönheit, wenn sie alt wird? Ja? Also, das ist bei Avatar jetzt auch die
Boah,
Frage.
hey.
Ja.
Alter, Markus.
Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir den Podcast schneiden müssen, oder?
Nein, ich lasse das drin, weil vielleicht hört es seine Frau, dann kriegt der Jäger an.
Nein, meine Frau ist ja vom Charakter her auch das, was ich mir so vorstelle, als perfekte Frau.
Jetzt versuchst du nur irgendwie die Kurven zu
Gerade noch die Kurve
kriegen.
gekratzt, genau.
Ah Gott. Na, aber jetzt mal rein von der Machart her. Okay, echt zwar hat das nicht okay. Ich muss sagen, mir hat das sehr gefallen, dass ich halt einfach auch wirklich diese Schönheit des Planeten hab genießen dürfen. Er hätte für mich persönlich, das ist wirklich rein meine subjektive Wahrnehmung, ist die Action in dem Film nicht der Grund, dass ich irgendwie eingegangen bin. Ich wollte mehr über Pandora wissen, ich wollte mehr über Ava wissen und die Tatsache, dass man halt in den Meeren sind, diese neuen Wesen, diese Evolution der anderen Navi aufgrund des Meereslebens, das war ein Punkt, wo ich mir dachte, fuck, sag mal mehr von dem. Also ich habe diesen Doku-Faktor extrem gefeiert. Ich persönlich. Aber ihr seid halt eine, weil ihr Action wollt sind.
Nein, nein.
Na, ich wollte schon mehr, ich wollte mehr Story einfach. Ich wollte mehr von der Welt erfahren und mehr sehen.
Aber das hast du ja.
Ja, nein, denke ich. Also ich denke, er hat sich einfach auf einen Faktor konzentriert oder auch nicht
Aber
konzentriert.
dann
Ich finde
hättest
einfach,
du
es
einen
wird einfach in die Länge.
Sechs-Stunden-Film. Also ich hätte es auf jeden Fall gerne gehabt, wenn er nicht so vorhersehbar gewesen wäre. Ja, also
Genau, es ist einfach
es
zu
war
simpel.
irgendwie, es war, ja, nein, es war irgendwie.
Aber da verlierst, glaube ich, dann den Standardzuschauer. Und das macht Disney nicht.
Ich meine, was man bemerkt, ich finde, was du gesagt hast, Sinan, ist eigentlich der richtige Punkt. Nämlich der erste Film war wirklich abgeschlossen. Da würde man gar nicht davon ausgehen, oder es wäre nicht notwendig, dass der eine Fortsetzung hätte. Es war nicht so, dass du sagst, da wartest du, dass es dir weitergeht. Und beim zweiten Film hast du wirklich gemerkt, gleich in den ersten 20 Minuten eben, wo sie diese Story Arcs von verschiedenen Themen aufbauen. Der zweite Film ist eine Vorlage dafür, dass es weitergeht. Und das war der erste nicht. Und beim zweiten hast du wirklich gemerkt, okay, ja, man will ein bisschen was erzählen, aber auch nicht zu viel, weil man will, dass sie sich ja die restlichen Teile auch anschauen. Und das war ein bisschen störend. Das Gefühl hatte ich beim ersten nicht. Wenn es nie ein zweiter rausgekommen wäre, hätte ich gesagt, mir ja, kein Problem trotzdem. Es war Avatar, es war gut, war damals für damalige Zeit eine geniale Geschichte, ein Technologiesprung, der mit diesem Film halt eingeleitet wurde. Und beim zweiten war das halt ein bisschen anders, weil hast du gemerkt, da wird versucht, ein Franchise aufzubauen oder etwas aufzubauen, das sie jetzt dann
Aber
ausmerzen wollen.
wenn ich es jetzt ein bisschen so vergleiche mit Krieg der Sterne, ja, der erste Star Wars-Film, was rausgekommen ist, war eigentlich, wenn du es so siehst, von der Warte eigentlich auch abgeschlossen, ja, das Imperium, quasi der Todesstern, die große Bedrohung wurde zerstört, bla bla bla, aus Ende, alle sind happy peppy. Und aber trotzdem, das Imperium schlägt zurück, ist für mich die wenn nicht sogar einer der besten Filmfortsetzungen ever, ja. Also es gibt, ich kann mir an keinen, ja, Terminator 2 war jetzt auch gut, ja, aber
Wow, Alter.
nein, wenn du das vergleichst mit Imperium schlägt zurück, als Fortsetzung an sich, ja. Als
Terminator
Fortsetzung.
2 ist die beste Filmfortsetzung, die's je gegeben hat im Actionbereich. Einzige Ausnahme ist Zurück in die Zukunft, dass es Trilogie perfekt ist.
Ja, aber ich meine jetzt halt das, was das alles geebnet hat, ja. Das Imperium schlägt zurück, ja. Und ich glaube nicht, dass das Avatar 2 kam. Also ich weiß nicht warum, aber ich
Ich
bin ein
finde
Fan
Avatar
davon.
2 war in dem Sinne wie der erste Star Wars logisch gebaut, nämlich dass es viele verschiedene Storystränge gab. Einer wurde fokussiert und alle anderen wurden offen gelassen mit vielen Sachen, die nicht erklärt wurden, im Hinblick darauf, dass es weitergehen wird. Und das
Naja,
gefällt mir.
er hat schon so gemacht, dass die Bösen, also in dem Fall die Menschen, halt dann quasi auch so quasi ein bisschen auch obsiegt haben, ja. Weil sie sind ja noch immer auf dem Planeten. Also das geht ja noch weiter. Das heißt, die Menschen sind noch immer auf dem Planeten, es werden wahrscheinlich auch noch mehr Menschen kommen, ja. Das wird wahrscheinlich im dritten Teil dann so sein, ja, dann kommt die nächste Armada und dann bringen sie vielleicht noch ein paar Panzer zurück, die was von Command & Conquer der Bärwins dann
Ja, ich finde, es ist,
rüberkopiert haben.
ja, aber stimmt schon, du hast schon recht, es ist wirklich eine Mischung aus vielen verschiedenen Geschichten und Filmen, die wir erlebt haben. Es ist eine Art ein Copy-Paste-Abenteuer auf einem anderen Planeten, ja.
So fair muss man es auch sein. Also es ist halt auch wirklich schon schwer, wirklich was innovativ
Was
Neues zu
Neues zu
machen.
bringen, ja klar.
Ja, das würde auch die ganze Remake- und Reboot-Geschichten in Film- und
Ja,
Games-Bereich erklären.
das
Ja.
entschuldigt es jetzt nicht
Das.
unbedingt für mich, aber ja, es wird halt schon immer schwerer, das ist schon richtig. Aber es ist halt, langsam wird es echt ermüdend.
Nein,
Es
wieso?
wird,
Wenn du zum Beispiel jetzt hernimmst Dune, ja, der letzte Dune-Film, wenn du das jetzt vergleichst mit der TV-Adaptierung,
Naja,
also
aber das kannst,
Dreiteiler, und
ja.
den alten Film, die erste Verfilmung von Dune, ja, was damals seinerzeit auch voraus war, ja, muss man so sagen,
Nennen wir es mal
ja.
so, ja.
Du kannst schon alte Geschichten wieder neu aufwärmen und neu inszenieren und wirklich geil inszenieren.
Ja, aber Dune ist zum Beispiel, also ich finde jetzt, Dune hatte in dem Sinne nie eine
ich sage jetzt mal, zeitlich angemessene Verfilmung, so wie das halt jetzt mittlerweile dann schon der Herr der Ringe hatte oder Harry Potter. Und was planen Sie jetzt schon wieder? Also die Harry Potter Reboot Gerüchte, die es da jetzt schon wieder gibt.
Genau.
What for? Ihr habt eine geniale Filmreihe mit genial besetzten Leuten. Was brauche ich jetzt schon wieder Harry Potter rebooten? Nur weil ihr das Franchise in den Wind gesetzt habt, weil es jedes Jahr einen fantastische Tierwesen-Film rausbringen wolltet und keine Story hattet. Genau das gleiche Problem.
Genau das gleiche Problem, ne?
Und ja, jetzt rebooten wir das ganze Zeug, weil da haben wir zumindest 7 Bücher als Vorlage. Wirklich, Leute, könnt ihr nicht einmal ein bisschen was Neues bringen? Nicht, dass ich jetzt das Allheilrezept hätte und sage, okay, das und das machen wir und jetzt ist alles wieder gut. Keine Ahnung, ich bin aber auch kein Filmemacher.
Ja, das stimmt natürlich schon. Da muss man natürlich den James Cameron schon anrechnen, in dem Sinne, dass er versucht, was Neues zu machen. Natürlich mit bestehenden Formeln, aber
Was ist
gleichzeitig.
jetzt neu? Was ist
Naja,
neu?
wirklich neu hat er nichts gemacht.
Adnan, was ist neu an dem
Nein, also dass
Ganzen?
es kein Reboot ist, das habe ich gemeint. Also dass er eine mit Avatar zumindest versucht, eine neue Marke in die
Ja,
Köpfe
aber
zu
das ist
bringen.
ja ein bisschen wie, ich mische jetzt einmal alles zusammen, was irgendwie die letzten Jahre schon
Ja, das ist das, genau, das ist das Problem bei dem Film, dass einfach zu viel reingenommen wurde. Und trotz der massiven Überlänge des Films viel wenig Stoff rübergebracht wird.
Ja.
Und du deckst es halt mit der Bildgewalt ab, ja, noch mehr. Und ja, es war, wie gesagt, bildgewaltig und sehenswert in dem Sinne. Ich weiß nicht, irgendwie, es hat mich nicht gepackt im Sinne von der Story, dass ich sage, wow, ich will es unbedingt wissen, wie es weitergeht.
Vielleicht weil, und da möchte ich jetzt mal kurz rein, sorry Michi, dass ich dich da abwürg.
Ja, ich bin Kummer gewohnt.
Vielleicht weil James Cameron, obwohl er einen der genialsten Reputationen Hollywoods hat als Regisseur, also wenn Cameron draufsteht, erwarten die Leute einfach was Episches.
Genau.
Aber Cameron selbst sieht eigentlich in den letzten 22 Jahren von so storyheftigen Sachen komplett zurückgezogen hat. Eigentlich sogar seit Titanic. Die letzten Sachen, die er wirklich storystark gemacht hat, waren eben die Action-Comedy True Lies, Terminator 1 und 2 und Aliens bzw. Abyss. Und das liegt vielleicht daran, dass sich James Cameron damals bei den Dreharbeiten zu Abyss und zu Titanic extrem verliebt hat in die Ozeane der Welt. Der Mensch, jetzt möchte ich wirklich kurz über James Cameron selber reden. Er ist ein so ozeanophiler Mensch, der Tauchexpeditionen privat macht auf den Meeresgrund, aber der teilweise auch U-Boot-Technologien hat entwickeln lassen, damit er tiefer runter kann auf den Meeresgrund. Diese, ich glaube sogar die Filmaufnahmen, die man im Film Titanic von der Titanic sieht, die hat er selber mit einem U-Boot gedreht, unten am Grund des Meeres. Der Mensch ist so verliebt in unsere Welt, in die Ozeane, mittlerweile bekennender Veganer, Tieraktivist und Naturschützer. Und ja, er ist der felsenfesten Überzeugung, wir werden unseren Planeten umbringen, wenn wir anfangen, die Ozeane weiter auszubeuten und vielleicht sogar die Meeresgründe. Und das, finde ich, spürt man in seine Filme mehr und mehr. Diese Liebe zur Natur, weswegen der Markus voll recht hat, und er sagt, es fühlt sich an wie so Naturdokus, weil Cameron, er ist halt auch nur ein Mensch, der lässt halt seine Leidenschaft in seine Arbeit fließen. Und das merkst genau, gerade in Avatar 2, an diese Details in den Ozeanen drinnen, bei den Tieren, wie er diese Lebewesen gestaltet. Da ist ihm die Story, glaube ich, auch persönlich scheißegal. Solange er die Bilder umbringt, die ihm wirklich das Herz hochschlagen lassen. Er fuckt es ja mittlerweile so an, dass ihm Leute ständig auf Titanic anreden, ja, die hätten beide Platz auf dieser scheiß Tür gehabt. Es ist ihm egal. Ihm war nur wichtig zum sagen, hey, da unten am Meeresboden, da gibt's nur so faszinierende Geschichten zum Erzählen. Ihm ist egal, dass die restliche Love Story von Titanic eigentlich der reinste Dreck ist. Das ist ihm dann auch bei Avatar 1 wurscht, weil da wollte er die Dschungelfauna sagen. Und es wird ihm bei Avatar 2 genauso wurscht sein, weil fuck, schauen diese Meere geil aus. Und das kann keiner von uns leugnen.
Das
Und
ist
das,
so.
der Grund, wieso er noch Filme macht, und das ist auch das, was der Markus eingangs gesagt hat, er hat sich ja zurückgezogen, mehr oder weniger, vom Filmemachen und bringt jetzt eigentlich nur mehr diese Avatar-Sachen und zwischendurch einmal kleinen Scheiß, aber regieführend oder nur mehr bei Großprojekten, weil James Cameron eigentlich mit den Einnahmen von seinen großen Kinoblockbuster wie Avatar finanziert er seine ganzen Meeresprojekte. Finanziert er wieder neue U-Boote, neue Expeditionen, neue Forschung. Er macht im Prinzip Filme. Filme sind für ihn ein notwendiges Übel, was er macht, damit er seine wahre Leidenschaft, die Erforschung der Meere, finanzieren kann. Das ist James Cameron in a nutshell.
Ja, hast du gut erklärt. Es ist eh so, dass eigentlich, was mich am meisten bei Avatar jetzt wirklich fasziniert hat, waren die Wale. Ja. Also dieses ganze, auch das Zusammenleben von diesen türkisen Navis mit diesen Walen, ja, die was quasi als Schwester und Brüder behandelt werden, das war halt schon sehr spirituell, emotional, muss ich sagen, ja, so in der Richtung. Also das hat schon irgendwas bei dir ausgelöst oder was beim Zuschauen, wenn du jetzt überlegst, okay, was passiert mit den Wale weltweit, mittlerweile haben die Japaner und die Norweger ein bisschen zurückgezogen mit diesen Walfang, aber es ist trotzdem so, was hat der Mensch jetzt schon alles vernichtet im Ozean? Und wir wissen, Ozean ist verdammt wichtig für die Erde, saugt auch mehr CO2 an als wie jeder Wald auf dieser Welt, ja. Also das weiß man ja alles, ja. Und wir verdrecken sie auch. Aber weiß ich nicht, was will er jetzt mit diesem Avatar 2, Way of Water, will jetzt die Leute bekehren zu, weiß ich nicht, Ökoaktivisten? Also das ist für mich, ich bin da reingegangen, es ist ein Science-Fiction-Film und es war für mich halt mehr so, meine Botschaft rüberzubringen. Deswegen sage ich, also ich erwarte nicht, dass es ein neues Franchise ist, das was mich umhaut.
Amen. Ich habe das auch nicht erwartet. Also ich habe auch nicht geglaubt, dass Avatar 2 jetzt für mich den Boden ebnet für so richtiges Fandom, wie zum Beispiel rund ums MCU oder ums DCU. Also ich werde jetzt nicht mir Avatar-T-Shirts kaufen, weil es so geil ist. Aber ich bin halt auch mit einem ganz anderen Gedanken in den Filmen. Ich wollte tatsächlich die Welt sehen und das hat Cameron geschafft, wie es kein anderer schafft. Eben, mich jetzt auch mehrfach erwähnt, 13 Jahre lang hat er daran gearbeitet, aber auch unter anderem, das ist ja auch etwas, für das Cameron berühmt ist, der entwickelt ja auch neue Kameratechnologien, damit er das filmen kann. Und der Mensch, er ist ja auch kein Regisseur, der dann in seinem Sessel sitzt und dirigiert, sondern der packt sich diese fetten Kameragestelle, schnallt sich die um und dann steigt er selber ins Wasser und will die Aufnahme genauso abfilmen, wie er das halt will. Und das finde ich, das ist was in seine Filme extrem geil umkommt. Es gibt ja damals Terminator 1. Er hat ja teilweise in Guerilla-Aktionen Nachtaufnahmen gemacht, ohne Lizenzen, ohne irgendwelche Freigaben von der Stadt, wo er einfach so mit Arnold Schwarzenegger, einem Tontechniker und einer Kamera, die er selber bedient hat, in ein Auto gesetzt hat und ausgegangen ist und einfach wütend Aufnahmen gemacht hat. Das ist Cameron. Das macht er als Regisseur aus. Nicht das, dass er gute Geschichten erzählt, sondern du spürst in seine Filme einfach, dieser Mensch wollte etwas sagen und da hat er sie wirklich mit vollem Einsatz einbegeben. Er hat ja sogar mit Schwarzenegger damals eine Aufnahme draht, die alles andere als legal war von Versicherungsgründen, weil ich glaube, da gibt's einen Sprung, wo Arnie irgendwie auf ein Auto draufspringt, den der Arnie selber gemacht hat, was einfach absolut nicht vertraglich ausgemacht war. Ich kenne die Geschichte jetzt nicht im Detail, aber da gibt es ein paar so Sachen, die bei Terminator 1 draht worden sind, die alles andere als wie vertraglich okay waren.
Ach, die 80er.
Ja, das stimmt. Das merkst du ja eben auch bei Titanic. Jetzt kann man halten, was man will von dem Film, aber wie ich so vorhin sagte, eben der Untergang der Titanic selber in dieser detailgetreuen Art. Diesen Untergang der Titanic, finde ich, den hat man irgendwie im Avatar 2 auch gemerkt, als das Schiff untergeht von ihnen am Schluss oder dieser Flieger. Das hat sich fast schon wie der Untergang der Titanic angefühlt, wo das Schiff stellt sich auf und dann fängt es an zu sinken und dann sind die zwei zusammen und sagen halt fest oder was auch immer, ich habe das vergessen. Und es ist dann die zwei Personen mit dem Schiff untergehen. Es war einfach viel copy-pasted in dem Sinne. Gleichzeitig natürlich, wie du sagtest, man merkt halt diese Detailverliebtheit von ihm und dass er bildlich was da zeigen will, auf jeden Fall. Es gibt ja auch, also habe ich zumindest gelesen, noch gesehen, die Informationen, wo er, glaube ich, für 5 oder 6 Jahre lang zusammen mit Sony zusammengearbeitet hat an der Entwicklung von Kameratechnologien, die er dann bei Avatar verwendet hat. Da ist auf jeden Fall, sag ich mal, er auf jeden Fall einer der Vorreiter, dass wir Kinofilme heute so genießen können, wie wir sie sehen. Da hat er sicherlich grundsätzlich viel dazu beigetragen, da gibt es keine Frage. Aber da würde ich mir dann an seiner Stelle noch ein paar Leute dazu holen, die vielleicht auch ein bisschen ihn bei der Story unterstützen können, dass noch was am Ende rauskommt. Nicht ins
Ja,
Küchliche.
aber wenn es mit so einem Perfektionisten wie Cameron Sommer weißt und du willst ihm deine Story quasi auch,
Ja,
das
sicher
ist wie wenn du
schwer.
dem Markus einen Artikel pitchen willst, das geht einfach nicht.
Was soll das heißen? Nein, also Cameron irgendwem zur Seite zu stellen, wird nicht funktionieren. Also das, ich
Er
kenne
war
ihn
ja selber
persönlich.
nur Co-Autor bei Terminator 1, sehe ich gerade.
Ja.
Co-Autor bei Terminator 2, zwei seiner erfolgreichsten Filme. Und sonst, wenn du siehst, wo er wirklich als Autor und Regisseur beides dabei war, es ist wenig. Es ist verdammt wenig. Und das sind jetzt nicht unbedingt die storystärksten Filme.
Dabei die Serie, die Markus zu Beginn erwähnt hatte, Dark Angel, die war richtig gut. Also da war ich richtig traurig, dass die nach zwei Staffeln eingestellt wurde.
Was hat dich da überzeugt?
Ich fand die richtig cool, die Geschichte mit den Kindern. Dass sie diese, dass diese, ich weiß nicht mehr, waren das Mutanten? Ich habe keine Ahnung, wie sie damals genannt hatten, aber die hatten ja alle dann unterschiedliche Fähigkeiten, waren verstreut auf der Welt. Und ich fand das Thema richtig cool, dass sie dann jedes Mal rausgefahren ist und den anderen gesucht hat und gefunden hat und dann versucht hat, ihre Familie wieder zusammenzufinden. Also ich fand die zwei Staffeln nicht schlecht. Die zweite war dann schon schlechter, weil die haben dann schon gewusst, die stellen sie ein nach der zweiten Staffel.
Also, wenn man weiß, man stellt was ein, macht was absichtlich schlecht.
Also sie haben es halt versucht, sie haben es versucht zu Ende zu bringen. Irgendwie ab der Hälfte der zweiten Staffel hast du dann gemerkt, dass irgendwie die Story sich geändert hat, wo sie dann versucht haben, einfach nur schnell irgendwie ein logischeres Ende zu haben und das hat halt nicht geklappt.
Naja. Naja, das haben es bei Avatar 2 auch probiert.
Nach 3 Stunden hat er dann gemerkt, okay, ich muss hab maximal noch eine halbe Stunde Zeit.
Ja, so nach 2,5 Stunden im Stehraum so, boah, scheiße, wie bringen wir das jetzt fertig, ohne dass das 5 Stunden dauert.
Ja.
Ja. Wie gesagt, es ist sicher ein Kinoerlebnis, ja, kann man abschließend sagen, es ist ein
Es ist
Kinoerlebnis,
ein Kinoerlebnis, ja.
ja. Aber als Sci-Fi-Fan, ja, findet man jetzt kein neues Franchise, für das man seine neue Liebe entdeckt, oder, ja. Ich glaube, für das ist zu wenig.
Ich habe gerade durch zufälliges Nebenbei auf James Cameron hin und her klicken, habe herausgefunden, es kommt dieses Jahr eine True Lies Fernsehserie.
Was?
Ja.
Okay.
Dieses Jahr soll im März starten und ich schaue mir gerade die Cast an und oh mein Gott, das kann nur schief gehen. Das kann nur schief gehen. Leck mich am Arsch. Uah, True Lies, ab März geht's los.
Das ist so wie eine Starship Troopers Serie. Ja, die
Das
wird
sind.
mit
Ja.
Oder neues Stargate. Neues Stargate wäre für mich, wow, ich würde es lieben.
Stargate, ja. Stargate
Stargate
darf
oder
auch keiner angreifen.
Battlestar Galactica als Filmtrilogie oder sowas mit epischen Bildern.
Bevor das wieder in so einer Altherren-Raunzer-Folge jetzt endet, wo man nur drüber reden, dass früher immer alles besser war, hätte ich gesagt, schließen wir das ab mit einem Kurzfazit von einem jeden, der Avatar 2 auch gesehen hat. Weil, Michi, wie performt eigentlich aktuell an den Kinokassen? Ganz kurz.
Natürlich Top Nummer 1, aber seien wir uns ehrlich, was hat er denn für Alternativen oder für Konkurrenz?
Ich weiß gerade echt nicht, was alles im Kino rennt aktuell.
Also konkurrenztechnisch ist er halt komplett frei und ja, wenn du jetzt nehmen wir ein Beispiel her, du hast ein Kino mit, was weiß ich, 12 Kinosälen und davon läuft er in 5, sind die 5 eh für den kompletten Tag gesperrt und du kannst keine anderen Filme drin laufen lassen. Du hast gerade nochmal einen gestiefelten Kater als Kinderfilmoption. Weil ganz ehrlich, es ist genauso bildgewaltig wie er ist, ist es im Grunde ein Kino-Event. Du kannst nicht einfach sagen, so, ich gehe jetzt mal schnell ins Kino, schaue mir den Film an und fertig. Das planst du. Es sind jetzt nicht unbedingt die billigsten Tickets, wenn du es dann auch noch im High-End sehen möchtest und in der besten Technologie. Demnach ist er einfach konkurrenzlos momentan. Und die nächsten größeren Sachen sind dann erst Ant-Man 3 als nächster MCU-Film. Und bis dahin, ja, du hast also Babylon, schauen wir mal, wie er bei uns performen wird. Aber du hast wieder ein 3-Stunden-Epos, das sicher gut sein wird, auf seine Art und Weise, wenn man den Regisseur auch mag. Und ja, ansonsten steht er halt gerade wirklich allein da. Und klar, wie Adnan vorher gesagt hat, oder auch der Markus, die Leute gehen halt hin, weil es jeder tut.
Gut. Das ist das Fazit der Kinokassen. Adnan, dein Kurzfazit zu Avatar 2. Ganz unzensiert. Sag, wie du das denkst.
Ja, also ich denke schon so, er ist im Sinne der Bildgewalt schon sehenswert. Also die Aufnahme, man muss, wenn man bereit ist, 3,5 Stunden in einem Kino zu sitzen, dann ist es schon sehenswert, im Sinne der Technologie und des Fortschrittes wieder einmal, den James Cameron einen spüren lässt. Von der Story würde ich mir nicht viel erwarten, aber auf jeden Fall vom Film im Sinne der Umsetzung sehenswert.
Markus?
Ja, ich habe mein Fazit eigentlich schon vorher gezogen. Also, wie gesagt, das ist diese Bildgewalt, ja, okay. Es ist halt kein Film für Science-Fiction-Enthusiasten. Das ist halt ein Film für jedermann, ja. Es geht viel um Familie, also die ganzen Fast and Furious-Fans werden sich da voll wohlfühlen, ja. Dom Toretto ist halt der ist halt ein Vin Diesel fehlt eigentlich in dem Film, ja, sonst zahlt er alles.
Ach Gott. Na gut. Mein persönliches Fazit ist, Avatar 2, der Adnan hat es auch so schön gesagt, den muss man erlebt haben und wirklich im Kino erlebt haben. Je größer der Saal und die Effekte, er ist es wert. Er ist es wert, dass man für diesen Film ein bisschen mehr Geld ausgibt, einfach mal echt geiles 3D zum sehen, echt schöne Bilder zum sehen. Mir hat er mit der Natur einfach voll eingefangen, aber ja, wegen der Story braucht man Avatar 2 wirklich nicht sehen. So, meine lieben Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuhörer, alle, die da draußen diesen Podcast hören, wir bedanken uns wieder mal fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin sagen der Markus.
Was so gehört da? Stört es, stört es!
Na, ich schneide nichts. Es wird nichts geschnitten bei uns.
Lebe lang und in Frieden.
Der Adnan.
Servus.
Michi.
Bis zum nächsten Mal.
Und ich sage auch, führt euch bis zum nächsten Mal. Macht's gut.